Hallo zusammen. Die Klausur rückt näher. Jetzt kann ich ja immer wichtigere Sachen erzählen, damit sie auch belohnt werden, die wenigen, die noch da sind. Ja, wo waren wir? Wir hatten uns mit Recovery beschäftigt, also Fehlertoleranz bzw. Maßnahmen, die das System ergreift, wenn irgendwelche Fehler aufgetreten sind. Irgendwelche Fehler, da hatten wir unterschieden, Transaction Recovery, also wenn eine einzelne Transaktion betroffen ist, haben wir gar nicht im Detail betrachtet, sondern uns gleich dem nächstgrößeren Problem gewidmet, nämlich Crash Recovery, das heißt, das ganze System stürzt ab und alle Transaktionen, die jemals gelaufen sind oder insbesondere aktuell laufen, sind zumindest potenziell betroffen. Und wir hatten schon darüber gesprochen, das System muss natürlich Vorsorge treffen. Während der normalen Verarbeitung, wenn man sich das erst überlegt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es natürlich zu spät. Das heißt, das System wird, während es die normale Transaktionsverarbeitung durchführt, eben entsprechende Vorsorge treffen. Das heißt, für uns, so haben wir das hier besprochen, es wird eine Protokolldatei, eine Logdatei, also in diesem Zusammenhang muss man immer vorsichtig sein mit der Aussprache. Es gibt Logging und es gibt Locking. Ja, also Logging, Protokoll führen und Locking, Sperren anfordern. Das war sozusagen der vorherige Unterabschnitt, wo es um die Concurrency Control geht. Ich hatte es schon gesagt, am Dienstag steht auch gleich nochmal auf der Folie, was steht eigentlich in einer solchen Protokolldatei typischerweise drin. Da wird vermerkt, der Transaktionsstatus, also immer wenn eine Transaktion beginnt, das ist eine Sorte Log-Sätze, wenn Sie so wollen. Wenn eine Transaktion positiv beendet wird, also committed wird, zweite Sorte Log-Datei-Eintrag. Wenn eine Transaktion abgebrochen wird im laufenden Betrieb, Transaction Recovery, eine einzelne Transaktion wird abgebrochen, dann steht da ein entsprechender Abort- oder Rollback-Datensatz drin, dritte Sorte. Dann gibt es eine vierte Sorte von Datensätzen, die sogenannten Undo-Datensätze, die je nach Strategie, wie die Recovery funktioniert, hatten wir drüber gesprochen, geschrieben werden muss oder vielleicht auch nicht geschrieben werden muss. Undo-Logsätze müssen dann nicht geschrieben werden, wenn Änderungen von noch nicht beendeten Transaktionen auf gar keinen Fall in der Originaldatenbank landen. Dann braucht man die Undo-Datensätze nicht. Denn wenn die Transaktion erstmal erfolgreich abgeschlossen ist, dann darf sie ja gar nicht mehr zurückgesetzt werden. Und solange sie noch läuft, bringt sie dann unter diesen Umständen garantiert keine Änderungen in die Datenbank ein, also brauchen wir kein Undo. Und die fünfte Sorte Datensätze waren die Redo-Datensätze. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die sorgen dann dafür, dass Änderungen abgeschlossener Transaktionen auf jeden Fall Crashes oder auch Medien, also Speichermedienverluste überleben können. Was auf dieser Folie dargestellt ist, sind sozusagen drei Szenarien. Das erste obere, das hört dann hier auf, sozusagen die normale Vorwärtsverarbeitung. Ja, wir hatten gesagt, Transaktionen überführen einen konsistenten Anfangs in einen konsistenten Folgezustand. In diesem Sinne sollen sie eigentlich logisch betrachtet atomare Zustandsübergänge sein, die beliebig viel an einem Datenbankzustand lesen können, an einem alten, und dann in einem Zustandsübergang beliebig viele Änderungen auf einmal durchführen können. Praktisch funktioniert das natürlich nicht, sondern das geht Schritt für Schritt, viele, viele kleine Änderungen. Aber das ist sozusagen hier nochmal dargestellt. Das ist der alte Datenbankzustand oder der alte Wert von irgendwelchen Datenobjekten, dann kommt die Transaktion, wird ausgeführt, Vorwärtsverarbeitung, Do, und es entsteht ein neuer, ein Folgezustand. Und, das haben wir gerade gesagt, es wird protokolliert. Ja, Undo, Redo, Begin of Transaction, End of Transaction, Datensätze in die Logdatei geschrieben. Solange nichts passiert, ist damit auch alles erledigt. Wenn dann diese Transaktion zurückgesetzt werden muss und oder das System abstürzt, dann haben wir irgendeinen Zustand der Datenbank. Das kann der Folgezustand sein, wenn schon alle Änderungen dieser Transaktion in die persistente, die dauerhaft gespeicherte Datenbank eingebracht wurden. Das kann der alte Zustand sein, wenn noch gar keine Änderungen dieser Transaktionen in die Datenbank eingebracht wurden. Wir betrachten jetzt eine, die noch nicht erfolgreich beendet ist, weil wir hier potenziell Undo durchführen. Oder es kann irgendein Zwischenzustand sein, weil ja in der tatsächlichen Verarbeitung eben nicht ein atomarer Zustandsübergang stattfindet, sondern viele kleine, die zu diesem logisch atomaren Zustandsübergang beitragen. Deswegen steht hier neu mit Fragezeichen, neuer Zustand oder alter oder irgendein Zwischenzustand. Wir wissen es nicht. Ja, wir können, also wir, das heißt die Recovery-Komponente, wird das im Allgemeinen nicht wissen. Es hängt vom Pufferverwalter ab, von parallel laufenden Transaktionen, von allen möglichen Gegebenheiten, kann man also nie sicher sein. Worüber wir uns allerdings sicher sein müssen, oder der Recovery-Mechanismus muss so funktionieren, dass egal welcher Zustand in der persistenten Datenbank gerade vorliegt, wenn eine Transaktion zurückgesetzt werden muss, unter Verwendung der Einträge in der während der Vorwärtsverarbeitung erzeugten Protokolldatei und diesem nicht ganz klar definierten Zustand auf jeden Fall der Zustand vor Beginn dieser Transaktion wiederhergestellt werden kann. Also der alte Zustand. Eine nicht erfolgreich abgeschlossene Transaktion darf keine Spuren in der Datenbank hinterlassen, unter keinen Umständen. Ja, sie darf das, solange sie noch läuft, aber wenn sie zurückgesetzt werden muss, aus welchem Grund auch immer, dann müssen die Spuren allesamt gelöscht sein. Und sozusagen der dazu duale Fall mit der Redo-Recovery, also wir nehmen jetzt an, eine Transaktion ist erfolgreich abgeschlossen worden und dann passiert irgendetwas, System stürzt unmittelbar danach ab, dann können wir wiederum nicht sicher sein, ob in der Datenbank noch der alte oder schon der neue oder nur irgendein Zwischenzustand gerade gespeichert ist. Wieder verwenden wir die Einträge aus der Protokolldatei, um während dieser Vorwärtsrecovery garantiert den Folgezustand, den diese Transaktion produziert hat, wiederherzustellen. Egal, ob der sich noch im Puffer befand oder schon auf der Platte oder irgendwie zwischendrin, auch das muss in jedem Fall möglich sein. Und jetzt kommt noch eine Komplikation hinzu, an die man so unmittelbar nicht wirklich denkt, wenn man sich überlegt, wie machen wir das, dass das funktioniert. Sie haben alle schon mal die Erfahrung gemacht wahrscheinlich, wenn hier an der Uni oder bei Ihnen zu Hause der Strom ausfällt. Jetzt nicht nur bei Ihnen im Haus, weil die Sicherung rausgeflogen ist, sondern irgendwo hat der Bagger das Kabel durchtrennt oder es gab einen Blitzeinschlag im Transformatorhäuschen oder wie auch immer. Was dann sehr häufig passiert ist, wenn der Strom wieder kommt, alle Verbraucher sind noch an, ziehen sofort Strom, es entsteht eine Lastspitze und sagen wir mal, die Sicherung fliegt raus. Das heißt, wenn wir ein Problem hatten und das Problem behoben ist und ein Wiederanlauf kommt, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass sofort wieder ein Problem auftritt. Was heißt das jetzt übersetzt für uns hier? Also stellen wir uns diesen Fall vor: System Crash, Datenbanksystem, Betriebssystem, Strom, was auch immer, ist ausgefallen und wird wieder hochgefahren. Ja, wenn nur das Datenbanksystem ausgefallen ist und wird wieder hochgefahren, dann ist es vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich. Wenn der Strom weg war und die unterbrechungsfreie Stromversorgung, die Batterie war leer und dann kommt der Strom wieder, dann kommt genau das, was ich eben sagte, mit den Lastspitzen. Dann hat vielleicht die Recovery gerade begonnen, die zum Absturzzeitpunkt laufenden Transaktionen zurückzusetzen und oder neue abgeschlossene wieder neu in die Datenbank einzuspielen und bums, passiert wieder ein Absturz. Was bedeutet das in der Konsequenz? Wir müssen diese Recovery-Algorithmen, die konkret diese Redo- und Undo-Recovery durchführen, so implementieren und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die selbst auch jederzeit unterbrochen und wieder neu gestartet werden können. Daran denken wir vielleicht so ad hoc nicht sofort, wenn wir uns überlegen, wie soll das funktionieren. Was hat das für Konsequenzen? Beispielsweise, ich hatte Ihnen am Dienstag gesagt, in diesen Undo- und Redo-Datensätzen, wir nehmen jetzt mal an, das sind Before- und After-Images von Diskblöcken. Komplette Abbilder des Seiteninhalts oder Blockinhalts eines Diskblocks vor das ist dann das Before-Image, oder nach, das ist das After-Image, der Durchführung irgendeiner Änderung durch eine Transaktion, irgendeine Änderung von Daten, die auf diesem Diskblock gespeichert sind. Dann ist das kein Problem. Ne? Undo Recovery geht her, liest das Before-Image aus der Log-Datei und schreibt es auf die Platte an die richtige Stelle. Dann ist es völlig egal, ob auf dieser Platte, wo der Datenbankinhalt gespeichert ist, der neue Zustand da war oder ein alter oder irgendein Zwischenzustand. Wenn wir das Before-Image einfach drüber bügeln, dann haben wir garantiert den alten Zustand. Aber ich habe auch schon gesagt, naja, so ein Before- und After-Image zu speichern von 1664, wie auch immer, k-großen Seiten, ist natürlich relativ verschwenderisch, wenn vielleicht irgendwelche 4 oder 8 oder 16 Bytes verändert wurden. Ein Vorschlag, den man auch häufig in der Literatur findet, ist, wir speichern nicht Zustände vor und nach der Änderung in diesen Before- und After-Images, sondern wir schreiben die Vorschrift da rein, wie wurden denn die Daten verändert. Also wenn beispielsweise mein Gehalt um 1.000 Euro erhöht wird, dann wird nicht ein kompletter Datensatz, ein kompletter Diskblock gespeichert vor und nach dieser Änderung, sondern die Information, das Gehalt von dem Angestellten mit der und der Personalnummer wurde um 1.000 Euro erhöht. Da haben wir ein Problem. Ja, wenn wir jetzt nicht genau wissen, ist diese Änderung schon drin in der Datenbank oder nicht, und wir wollen die jetzt zurücksetzen, ziehen also 1.000 ab vom Gehalt oder wollen die wiederholen, addieren 1.000 drauf, dann funktioniert das nicht. Ja, dann müssen wir wissen, was ist der aktuelle Zustand in der Datenbank, um dann entscheiden zu können, müssen wir jetzt diese Delta-Operation vorwärts oder rückwärts noch durchführen, ja oder nein. Und insbesondere dürfen wir sie nicht mehrfach durchführen. Ja, wenn wir im Laufe der Redo-Recovery wieder einen Systemabsturz haben, dann freue ich mich. Ja, dann wird mein Gehalt nicht nur einmal um 1.000, sondern möglicherweise mehrfach um 1.000 Euro erhöht. Dann bin ich zufrieden, aber das Land ist dann nicht so wahnsinnig zufrieden, wenn es mir so ein astronomisches Gehalt zahlen muss, nur weil hier beim Wiederanlauf der Strom immer mal ausgefallen ist. Also, Sie wissen, was ich meine. Okay, also das ist essentiell, dass das funktioniert. Das war auf der Folie vorher. Ich habe eins zurückgeblättert, hier unten angesprochen. Mit dieser Randbemerkung, System Crashes können insbesondere auch während dieser Crash-Recovery-Phase anlaufen. Und was dann hier so in mathematischer Notation aufgeschrieben ist mit dieser Idempotenzregel, wenn wir irgendeinen Zustand haben oder irgendeine Transaktion hatten und die zurücksetzen mit Undo und machen das einmal oder machen das zweimal oder machen das auch 100-mal, da muss in jedem Fall das Gleiche bei rauskommen, nämlich der Datenbankzustand, bevor diese Transaktion einmal gestartet wurde. Ja, also ich muss mehrfach ein Undo oder natürlich das Gleiche auch mit einem Redo durchführen können, ohne dass das unerwünschte Effekte hat. Also die Transaktion muss halt einmal zurückgesetzt werden oder einmal wiederholt, aber nicht wirklich mehrfach ihre Änderungen durchgeführt werden. Okay. So, wenn wir jetzt so einen Fall haben, also es liefen irgendwelche Transaktionen und hier hinten passiert ein Crash, dann haben wir jetzt in der Log-Datei, wie ich es eben beschrieben habe, alles ist weg, wenn das System wieder gestartet wird nach dem Crash, außer der Datenbank, die ist einem möglicherweise nicht ganz klar definierten Zustand. Wir wissen nicht genau, welche Änderungen von laufenden oder abgeschlossenen Transaktionen sind schon in der Datenbank und welche nicht, weil das letzten Endes die Entscheidung der Seitenersetzungsstrategie des Pufferverwalters war. Wann werden Änderungen zurück in die Datenbank geschrieben? Also sind wir da nicht sicher. Wir haben die Datenbank in irgendeinem mehr oder weniger undefinierten Zustand und wir haben die Logdatei. Alles, was wir machen können, ist die Logdatei lesen und aus der Logdatei rausfinden, seit dem letzten seit dem letzten Systemstart, welche Transaktionen wurden wann gestartet, welche wurden in der Zwischenzeit beendet und die ganzen Undo- und Redo-Informationen über die Laufzeit jeder einzelnen Transaktion. Das ist das, was wir haben in der Log-Datei. Und auf der übernächsten Folie oder so steht jetzt drauf, wie dieser Recovery-Algorithmus funktioniert. An der Folie ist es schon dargestellt und es ist ja auch offensichtlich diese zwei Transaktionen oder diese ersten drei Transaktionen, die müssen, weil sie beendet waren vor dem Crash, wiederhergestellt werden oder genauer gesagt, es muss sichergestellt sein nach Ablauf der Crash Recovery, dass alle Änderungen dieser drei Transaktionen in der auf der Platte gespeicherten Datenbank reflektiert sind. Kann sein, die waren es schon vorher, kann sein, die waren es nur zum Teil, wie auch immer. Und es muss sichergestellt sein, dass die Änderungen, die diese vierte Transaktion vielleicht an der Datenbank schon vorgenommen hat, jedenfalls wieder rückgängig gemacht werden. Wenn das beides erledigt ist, die Vorwärts- und die Rückwärts-Recovery, dann kann der Normalbetrieb wieder weitergehen und je nachdem, was das für eine Transaktion ist und was wir da für eine Systemumgebung haben, kann vielleicht sogar diese abgebrochene, nicht erfolgreich beendete Transaktion automatisch wieder neu gestartet werden. Das hängt aber davon ab, ob das geht oder ob da beispielsweise Benutzerinput erforderlich ist, dann kann man die nicht wirklich automatisch wieder starten. Okay, so und das ist nur noch mal die Aufstellung, die ich eben schon aufgezählt habe. Welche Einträge finden wir in der Log-Datei? Hier oben unter Punkt 1 sind ABC sozusagen drei verschiedene Sorten von Log-Datensätzen. Unter 2 stehen zwei verschiedene Arten von Log-Datensätzen, nämlich Undo- und Redo-Datensätze. Und das ist die Information, die wir da jeweils drin finden in diesen beiden Datensätzen. Ist ein bisschen unglücklich dargestellt, ist mir vorhin erst aufgefallen. Okay, bevor wir jetzt weitergehen, noch eine Randbemerkung auf dieser Folie. Locking versus Logging, also Sperren versus Protokollierung, da gibt es eine Abhängigkeit zwischen diesen beiden. Wir hatten bei den Sperren mal drüber gesprochen. Man kann Sperren oder auch jedes andere Concurrency-Control-Verfahren, aber insbesondere auch Sperren, auf verschiedenen Systemebenen ansiedeln. Wir hatten in unserer Diskussion, hatte ich Ihnen gesagt, stellen Sie sich immer vor, wir machen das auf dieser Disk-Block-Ebene. Wann immer ein Block gelesen werden muss, dann wird eine Lesesperre angefordert. Wann immer da irgendwelche Daten drauf verändert werden sollen, dann muss vorher eine Schreibsperre angefordert werden. Das könnte man auch auf anderen Systemebenen ansiedeln. Die ganze Datenbank, eine ganze Tabelle, einzelne Tupel einer Tabelle, Diskblöcke oder was auch immer. Auf irgendeiner Datenabstraktionsebene findet die Concurrency Control statt. Für unsere Zwecke jetzt wird also gesperrt. Und genauso kann man sich vorstellen, funktioniert dieses Logging nicht zwingend auf der Diskblock-Ebene, so wie ich es eben beschrieben habe. Auch das könnte man auf Datensatz oder Tabellen oder ganze Datenbank, ist nicht wirklich sinnvoll, aber könnte man sich auf verschiedenen Ebenen vorstellen. In der Praxis ist die am häufigsten vorzufindende Lösung, dass beides auf der Blockebene stattfindet. Ja, deswegen dann ist die Sperreinheit, das Datengranulat, das gesperrt wird und das Datengranulat, das protokolliert wird, genau das Gleiche. Das ist kein Zufall, das lässt sich auf dieser Ebene, auf dieser Seitenebene besonders gut lösen. Man kann aber sich durchaus auch andere Lösungen vorstellen. Allerdings muss man diese Randbedingung hier einhalten, nämlich dass die Einheit, die gesperrt wird oder auf der allgemein gesprochen die Concurrency Control stattfindet, die Einheit, die protokolliert wird, umfassen muss. Also es geht nicht, dass ich beispielsweise Seiten protokolliere in der Log-Datei, Before und After Images, aber die Sperren nicht auf Seitenebene, sondern auf einzelner Datensatzebene durchführe. So relativ schnell einsichtig, warum das nicht funktionieren kann. Dann sperrt die eine Transaktion Datensatz 1, die andere Transaktion sperrt Datensatz 2, beide fürs Schreiben, also exklusive Sperren. Zufällig, nehmen wir jetzt an, sind die beiden Datensätze aber im gleichen Diskblock gespeichert. Ja, die Sperren sind verträglich, weil ja verschiedene Datenelemente gesperrt werden, Datensatz 1, Datensatz 2. Die stecken aber in dem gleichen Container, Diskblock, und auf der Protokollebene, Before After Images, werden Diskblöcke protokolliert. Wenn jetzt die eine Transaktion ihre Änderungen an diesem Datensatz 1 erfolgreich zum Abschluss bringt, die andere Transaktion mit der Änderung am Datensatz 2 aber scheitert aus irgendeinem Grund und zurückgesetzt wird, dann wird unter anderem das Before-Image des Diskblocks, das den Datensatz 2 enthält, drüber gebügelt über diesen Diskblock auf der Datenbank. Und damit wird sozusagen als Seiteneffekt in Gänsefüßchen auch der Datensatz 1, der von der erfolgreich abgeschlossenen Transaktion 1 verändert wurde, wieder zurückgesetzt. Das darf nicht sein. Also, wir können uns vorstellen, das Durchführen einer Undo- oder Redo-Recovery ist auch so eine Art Schreibzug, oder was heißt so eine Art, ist auch ein Schreibzugriff auf der Datenbank. Und die Objektsperren, die die Transaktion bei der Vorwärtsverarbeitung anfordert, wenn wir von Sperren ausgehen, muss eben die Einheit, die bei der Protokollierung bzw. dann bei der Undo- oder Redo-Recovery geschrieben wird, umfassen. Ja, sonst ist das durch die Sperre nicht geschützt. Auch dieses Schreiben im Zuge der Undo- oder Redo-Recovery muss durch die Sperre, die die Transaktion in der Vorwärtsverarbeitung anfordert, abgedeckt sein. Und deswegen muss das Sperrgranulat mindestens so groß sein wie das Protokollgranulat. Okay, der Punkt ist klar, oder? Gut, also das war die Randbemerkung. Jetzt schauen wir uns an, wie dieser Recovery-Algorithmus tatsächlich funktioniert. Wir nehmen also an, das System ist abgestürzt. Wir haben die Datenbank in einem nicht ganz klar definierten Zustand. Wir wollen aber einen klaren Zustand wiederherstellen, der lautet, die Änderungen aller abgeschlossenen Transaktionen müssen drin sein und keine Änderungen von nicht abgeschlossenen Transaktionen dürfen drin sein. Außer dieser unklaren Datenbank haben wir nur die Protokolldatei. Also öffnen wir die Protokolldatei. Ich habe gesagt, wir stellen uns vor, riesig große, unbeschränkt große sequentielle Datei. Wir initialisieren uns zwei Listen. In diesen Listen stehen jeweils Transaktions-IDs. Ja, jede Transaktion bekommt beim Start irgendeine eindeutige ID. Die initialisieren wir beide leer, diese Listen. Die eine Liste soll aufsammeln die IDs aller Transaktionen, die nicht erfolgreich zum Abschluss gekommen sind, für die also eine Undo-Recovery durchgeführt werden muss. Und die andere Liste sammelt nach und nach alle IDs von Transaktionen auf, die erfolgreich zum Ende gekommen sind. Jetzt öffnen wir die Log-Datei, diese Protokolldatei, und positionieren uns an den Anfang dieser Datei. Das ist eine sequentielle Datei, wenn wir sie öffnen, stehen wir am Anfang. Jetzt lesen wir sequenziell alle Datensätze dieser Log-Datei in Vorwärtsrichtung. Sie erinnern sich, es gab genau diese fünf Sorten, Begin, End, Abort, Undo und Redo, also Before- und After-Images. Das waren die fünf Datensätze. Immer dann, wenn wir einen Begin-Transaction-Datensatz für irgendeine Transaktions-ID lesen, fügen wir diese Transaktion dieser Undo-Liste hinzu. Also da wurde irgendwann mal eine Transaktion gestartet mit einer ID 0815 und die merken wir uns in dieser Undo-Liste. Jedes Mal, wenn wir einen Commit-Datensatz lesen, also irgendeine Transaktion wurde erfolgreich abgeschlossen, dann muss diese Transaktion logischerweise in der Undo-Liste drin sein. Ja, wir können ja keine Transaktion beenden, die nie gestartet wurde. Dann nehmen wir diese ID aus der Undo-Liste raus und fügen sie in die Redo-Liste ein. So, wenn wir jetzt einmal von vorne nach hinten die Log-Datei gelesen haben, dann wissen wir genau, welche Transaktionen wurden je gestartet. Die standen dann irgendwann mal in dieser Liste. Die da immer noch drin stehen, wenn wir das Ende der Log-Datei erreicht haben, also direkt vor dem Absturz, dann waren das die Transaktionen, die zum Absturzzeitpunkt noch liefen. Und in dieser Liste haben wir über diese Log-Analysephase hinweg alle Transaktionen aufgesammelt, die erfolgreich beendet wurden. Das machen wir auch genauso. Also wir haben die Log-Datei geöffnet, einmal von vorne nach hinten komplett durchgelesen, nur die Begin- und End-Transaction-Datensätze angeschaut, und um diese beiden Listen zu füllen. Jetzt stehen wir am Ende der Log-Datei mit unserem Lesekopf. Jetzt lesen wir die Log-Datei rückwärts. Und immer dann, wenn wir ein Before-Image einer Transaktion finden, deren ID sich in der Undo-Liste befindet, dann führen wir diese Undo-Aktion durch. Das heißt, wenn es jetzt wirklich so einfache Before-Images sind, dann schreiben wir das halt über den entsprechenden Diskblock drüber. Das machen wir jetzt rückwärts für jeden Undo- oder Before-Image-Datensatz, den wir finden. Und das machen wir so lange, wenn wir jetzt bei diesem Rückwärtslesen den Begin-of-Transaction-Datensatz einer Transaktion aus dieser Undo-Liste finden, dann entfernen wir diese ID aus der Undo-Liste, denn jetzt haben wir alle Änderungen dieser Transaktion rückgängig gemacht. Klammer auf, wir entfernen das nicht wirklich wegen diesem, wir müssen das mehrfach durchführen, aber egal, nehmen wir jetzt mal an, der Einfachheit halber stellen wir uns das so vor. Wenn wir das nicht tatsächlich entfernen, dann markieren wir das, dass wir mit dieser Transaktion fertig sind, aber auch das können wir uns schenken, es kommt halt einfach nichts mehr von dieser Transaktion. Deswegen steht es auch nicht hier auf der Folie, ja, diese Bemerkung, die ich gerade gemacht habe. Okay, wir lesen so lange rückwärts, bis wir, und deswegen schauen wir uns die Begin-Transaction-Datensätze der Transaktionen aus der Undo-Liste durchaus an, bis wir damit fertig sind. Bis wir also alle Änderungen der ältesten zum Absturzzeitpunkt noch laufenden Transaktionen bearbeitet haben. Dann sind wir mit dieser Undo-Phase fertig. Jetzt haben wir alle Änderungen von Verlierertransaktionen zurückgesetzt. Jetzt lesen wir noch weiter zurück, gegebenenfalls. Jedenfalls so lange, bis wir den Begin-of-Transaction-Datensatz der ältesten Transaktion in dieser Redo-Liste finden. Denn jetzt wollen wir das Redo für alle Gewinnertransaktionen und zwar in Vorwärtsreihenfolge durchführen. Also es ist entscheidend, dass wir das Undo und das Redo in der richtigen Reihenfolge durchführen. Ja, das Rückgängigmachen von Änderungen müssen wir sozusagen rückwärts in Transaktionsreihenfolge machen, weil ja nachfolgende Transaktionen Änderungen von weiter vorne stattgefundenen Transaktionen nochmal verändern können und da müssen wir die schrittweise von hinten nach vorne sozusagen rückgängig machen und analog müssen wir bei Gewinnertransaktionen deren Änderungen halt von vorne nach hinten wiederholen, sonst restaurieren wir ja irgendeinen alten Datenbankzustand. Deswegen lesen wir, wenn wir mit dem Undo durch sind, noch so lange weiter zurück, bis wir den Beginn der ältesten Gewinnertransaktion, also den Begin-of-Transaction-Datensatz der ältesten Transaktion in dieser Redo-Liste gefunden haben. Und jetzt lesen wir von da an vorwärts die Log-Datei und führen das Redo für alle Transaktionen aus dieser Redo-Liste durch. Also immer dann, wenn wir ein Before-Image oder ein Redo-Datensatz einer Gewinnertransaktion finden, dann führen wir die entsprechende Redo-Information durch, Aktion durch, sorry. Also im einfachsten Fall After Image, wir speichern das in die Datenbank. Und wenn wir dann beim End of Transaction der jüngsten Gewinnertransaktion angekommen sind, dann sind wir fertig. Jetzt schreiben wir schließlich irgendeinen Datensatz in die Log-Datei, der besagt, jetzt habe ich den sauberen Datenbankzustand wieder rekonstruiert und optional, wenn das möglich ist, gehen wir her und starten alle Transaktionen aus dieser Undo-Liste wieder neu oder diejenigen, die wir neu starten können, automatisch. Ja, das ist ein optionaler Schritt, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, je nach Art der Transaktion und nach Systemumgebung. Okay, das ist der Crash-Recovery-Algorithmus. Jetzt können wir daran beobachten, wenn wir ein System haben, was nicht jeden Tag dreimal abstürzt, dann kann das ziemlich dauern hier. Ja, wir haben eine Log-Datei, die umfasst den Zeitraum vom letzten regulären Start des Datenbanksystems bis zum Absturzzeitpunkt. Ja, das ist hoffentlich sehr lang, weil die Datenbank ja nicht dauernd abstürzt und das System drumherum auch nicht. Und wir müssen die komplette Log-Datei lesen und analysieren und so wie es hier steht, müssen wir, und da führt auch gar kein Weg dran vorbei, Undo für alle Verlierertransaktionen durchführen. Das wird meistens nicht so weit rückwärts reichen, weil wir meistens, jedenfalls in Standard-Datenbankanwendungen, ja vergleichsweise kurze Transaktionslebensdauern haben. Wenn wir 1000 pro Sekunde durchlaufen von diesen Überweisungstransaktionen beispielsweise, dann dauert ja jede nur ein paar Millisekunden und dann ist das Undo auch schnell erledigt. Ja, da gehen wir ein paar Minuten maximal in der Historie zurück und dann sind alle Verlierertransaktionen zurückgesetzt. Wir müssen dann aber noch weiter zurücklesen bis zum Start der ältesten Gewinnertransaktion. Und wenn wir überhaupt nichts weiter wissen, dann heißt das, wir lesen eigentlich bis zum Anfang der Logdatei zurück. Denn die erste Transaktion, die gestartet wurde, ist vermutlich eine Gewinnertransaktion. Und wenn wir gar nicht wissen, ob deren Änderungen in der Datenbank schon reflektiert sind oder nicht, naja, dann müssen wir die halt wiederholen und alles, was danach kommt, auch. Und das ist natürlich etwas, das kann sich kein Datenbanksystem tatsächlich leisten. Ja, wenn es nur alle 5 Wochen abstürzt, dann die Änderungen von 5 Wochen Transaktionen nochmal neu in die Datenbank einspielen. Na, dann läuft da vielleicht keine 5 Wochen, sondern nur 4,5, aber das dauert ja ewig, bis das System nach so einem Absturz wieder hochkommt. Das geht also auf gar keinen Fall. Auf dieser Folie ist es einfach mit einem kleinen Zahlenbeispiel nochmal verdeutlicht. Nachdem, wie ich es eben formuliert habe, ist es überhaupt nicht notwendig. Aber es zeigt einfach allgemeiner, dass wir mit den Maßzahlen vorsichtig umgehen müssen. Ja, Sie haben alle wahrscheinlich schon mal was von Systemverfügbarkeit, Availability gehört, dass man da irgendwie 99, und dann möglichst viele Neuner hintendran anstrebt, so und so viel Prozent Systemverfügbarkeit, Availability. Und so ein kleines Rechenbeispiel zeigt, dass da ganz essentiell nicht nur eingeht, wie oft stürzt ein System ab, sondern insbesondere natürlich auch, wie lange braucht es, bis es dann wieder läuft. Ja, also nicht nur Mean Time to Failure, also mittlerer Abstand, Zeitabstand zwischen 2 Systemfehlern, sondern auch Mean Time to Repair heißt das dann häufig in der Literatur. Und natürlich ist die Verfügbarkeit gerade der Quotient davon, ja, beziehungsweise also wenn wir einmal im Monat einen Systemabsturz haben, der Einfachheit halber Monat mit 30 Tagen gerechnet, 30 mal 24 sind 720, stimmt hoffentlich, 2 Stunden dauert es zur Wiederherstellung, dann läuft das System also an 720 von 722 Stunden. Das heißt, in 99,7% dieses Intervalls von 722 Stunden läuft das System, hat also eine Verfügbarkeit von 99,7%. Das ist schlecht. Das ist nicht sehr viel für ein hochverfügbares System, von dem wir erwarten, eigentlich sollte es idealerweise 100% Verfügbarkeit haben. Aufs Jahr gerechnet würde das heißen, 26 Stunden, also über einen Tag, ist das System down. Wenn wir dagegen ein System haben, was alle 2 Tage abstürzt, im Gegensatz zu einem Monat hier oben, aber in ganz kurzer Zeit, in 30 Sekunden, halbe Minute, wieder hochgefahren werden kann und wieder normal läuft, dann haben wir, wenn wir das jetzt auf Sekunden rechnet, so und so viele Sekunden von diesen hier mit diesen 30 für den Wiederanlauf Verfügbarkeit, also 99,98%, wesentlich besser. Immer noch kein System, was man heute wirklich hoch verfügbar nennen würde. Da müssen da nach dem Komma, sagen wir mal, mindestens 3 oder 4 Mal eine 9 kommen, bevor dann irgendeine andere Ziffer kommt, damit man wirklich von einem echt hoch verfügbaren, ausfallsicheren System redet. Dieses System wäre immer noch 105, also gute 1,5 Stunden, 1/3 Stunden pro Jahr nicht verfügbar. Ja, aber ein deutlicher Unterschied zu 26 Stunden. Also, was wir uns daraus merken, ist einfach, es kommt nicht nur darauf an, wie oft ein System abstürzt, sondern es kommt insbesondere auch darauf an, wie schnell es nach einem Absturz wieder hochkommt. Zumal, wenn irgendein System abgestürzt ist, in letzter Zeit hatten wir es nicht mehr so oft, aber wir hatten vor einem guten Jahr mal einiges an Problemen mit dem Mail-Server hier an der Uni. Und wenn der dann stehen geblieben ist, das waren zum Teil gar nicht die Schuld der IT, sondern weil da irgendwelche Bauarbeiten waren und die haben dann mal hier ein falsches Kabel durchgetrennt und dann war der Strom weg und dann haben sie mal da irgendwie an der Klimatisierung was gepfuscht. Also egal, jedenfalls ist da diejenigen von Ihnen, die schon länger da sind, haben es vielleicht mitbekommen, ist da ab und zu mal die E-Mail ausgefallen. Wenn dann so ein Ausfall ist, da laufen alle amok, also insbesondere bei E-Mail, weil irgendwie kriegt man ja jede Minute ein paar E-Mails und wenn es dann mal nicht Bing macht, alle Nasen lang oder man will was wegschicken und es geht nicht, dann drehen alle hohl. Von Ihnen Studierenden angefangen bis zum Rektor, die laufen dann alle amok, wenn die E-Mail nicht geht. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, dass dieser Zustand E-Mail läuft gerade nicht, jetzt nicht Stunden dauert, bis der vorbei ist. Das ist bei E-Mail überhaupt nicht tolerabel. Das muss dann in wenigen Minuten, besser noch Sekunden, wieder laufen. Das ist natürlich nicht so einfach sicherzustellen. Also egal, das ist jedenfalls der Punkt an dieser Stelle. Wieder Anlaufzeit, Meantime to Repair, ist sehr wichtig in so einem Kontext, wo man über Hochverfügbarkeit redet. Okay, aber das war die Randbemerkung. Worauf wir jetzt im Folgenden eingehen, ist der Punkt, also dass wir die Logdatei analysieren müssen. Da kann man auch ein bisschen was dran machen, sehen wir gleich, dass wir die am längsten laufende Verlierertransaktion auch vollständig zurücksetzen müssen, also bei der Undo-Recovery so lange zurückgehen, wie es halt notwendig ist. Da können wir nichts dran drehen. Ja, außer dafür sorgen, dass keine Änderungen von laufenden Transaktionen in die Datenbank reinkommen, dann brauchen wir gar kein Undo, aber das wissen wir ja schon. Wo wir jetzt was dran drehen wollen, ist dieser Schritt 5, also nicht vom Beginn der Logdatei an alle Gewinnertransaktionen wiederholen. Warum müssen wir das machen? Ich rufe es nochmal in Erinnerung, ich habe es eben gerade gesagt, wir wissen nicht, welche Änderungen von solchen alten Transaktionen bereits vom Datenbankpuffer auf die Platte geschrieben wurden und welche nicht, weil wir es komplett dem Pufferverwalter überlassen haben. Und es gibt diese Fälle, ganz klar, weil jede Änderungstransaktion zum Beispiel in der Freispeicherverwaltung des Datenbanksystems nachguckt, wo ist denn noch Platz, um meine neu hinzugefügten Daten abzulegen. Und die nächste Änderungstransaktion, die kommt, guckt wieder nach und die übernächste auch. Das heißt, es gibt manche Datenelemente, das sind vielleicht nicht die Primärdaten, an die wir sofort denken, sondern eher solche Sekundärdaten, die werden ständig zugegriffen. Und auf die wird auch ständig ändernd zugegriffen. Das bedeutet für den Pufferverwalter, das sind ganz heiße Diskblöcke, die werde ich niemals verdrängen und aus dem Puffer auf die Platte rauszwingen, weil ich ja sofort weiß, der nächste, übernächste Zugriff, der kommt wieder auf dieses Datenelement. Also sorge ich dafür, dass diese Seite auf jeden Fall im Puffer ist, immer. Die wird nie, never, ever verdrängt. Und das heißt, die erste Transaktion, die diese Seite gelesen hat beim Systemstart, liest die Seite von der Platte in den Puffer und fortan wird sie ständig im Puffer referenziert, angesprochen, verändert und nie zurückgeschrieben auf die Datenbank vom Pufferverwalter. Jedenfalls nicht freiwillig, weil der sagt, ich bin ja nicht blöd und schreibe die raus, als nächstes muss ich sie wieder lesen. Da behalte ich sie doch lieber im Speicher. Und das ist dann so eine Seite, die wird dann ganz, ganz oft über die 5 Wochen, seitdem das System ohne Ausfall gelaufen ist, verändert und müsste dann bei der Redo-Recovery von Anfang an, alle Änderungen müssten dann auf dieser Seite nachvollzogen werden. Jetzt ist auch relativ naheliegend, was kann man tun? Naja, man kann hin und wieder, wann auch immer und wie auch immer, dem Pufferverwalter sagen, ich, Recovery-Komponente, sag dir jetzt verdammt nochmal, schreib die Seite mal auf die Platte. Damit ich, Recovery-Komponente, sicher sein kann, wenn jemals ein Absturz kommt, irgendwann in der Zukunft, dann weiß ich, alles, was vor diesem Zeitpunkt war, das ist garantiert auf der Platte in der Datenbank drin. Und ich muss Redo-Recovery erst ab da machen und nicht vorher. Und wenn ich das nicht für diese eine heiße Seite mache, sondern für alle oder für eine Auswahl von Seiten, da gibt es dann ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das konkret machen kann, dann muss ich mir das halt merken, welche Seiten habe ich wann auf die Platte zurückgeschrieben aus dem Puffer. Damit ich weiß, für diese Seiten muss ich niemals bei der Redo-Recovery weiter zurück. Es sei denn, Media-Recovery, die Platte ist kaputt gegangen. Ja, aber für Crash-Recovery muss ich nicht weiter zurück. Und genau das Verfahren gibt es. Und das sind die sogenannten Checkpoints oder auf Deutsch manchmal Sicherungspunkte. Ja, da bekommt der Pufferverwalter von der Recovery-Komponente gesagt, mir ist egal, was deine Seitenersetzungsstrategie sagt, schreib alle veränderten Seiten oder einzelne oder irgendeine Teilmenge jetzt auf die Platte und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist mit diesem I.O. Und dann merke ich mir das. Wie merke ich mir das? Wenn ein Crash passiert, ist alles, was ich habe, was ich mir merken konnte, die Logdatei. Also schreibe ich einen passenden Eintrag in die Logdatei, einen Checkpoint Record. Das ist dann die sechste Art von Datensätze, die in dieser Protokolldatei stehen kann. Ich schreibe, deswegen sagt man auch oft, ich schreibe oder ziehe einen Checkpoint. Ja, ich sage dem Puffer, schreibe das alles raus. Wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber an, wir schreiben alle veränderten Seiten raus. Und dann merke ich mir, wenn ich das mache, dann muss ich mir nur merken, jetzt, also in der Zeitlogik der Protokolldatei, jetzt habe ich dem Pufferverwalter gesagt, nee, nicht jetzt habe ich es ihm gesagt, jetzt hat er mir rückgemeldet, ich habe, wie du mir es gesagt hast, alle geänderten Seiten auf die Platte geschrieben. Und wenn ich bei einem Crash, der danach passiert, einen solchen Datensatz finde, bei der Vorwärts- oder Rückwärts-Recovery, ich merke mir das dann halt, wo er war, dann weiß ich, in diesem fünften Schritt für die Vorwärts-Recovery das Redo durch, muss ich nicht beim Anfang der Logdatei anfangen, sondern beim letzten Checkpoint, den ich geschrieben habe. Und maximal sind Änderungen aus dem Puffer seit dem letzten Checkpoint nur im Hauptspeicher gewesen und nicht auf der Platte. Das ist schon die ganze Logik. Und dann sieht der veränderte Recovery-Algorithmus eben so aus. Die ersten Schritte sind genau die gleichen. Wir lesen also die Logdatei. Wir können sie jetzt rückwärts lesen bis zum jüngsten Checkpoint. Und wenn wir ein bisschen schlau sind, dann schreiben wir bei dem Checkpoint nicht nur hin, jetzt habe ich den Checkpoint gezogen, jetzt hat mir der Pufferverwalter gesagt, jawohl, ich habe alle geänderten Seiten zurückgeschrieben auf die Platte, sondern ich merke mir selber noch, ich bin ja Recovery-Komponente, also Teil der Transaktionsverwaltung, welche Transaktionen waren jetzt gerade aktiv zu diesem Zeitpunkt? Also eine Liste der aktuell aktiven Transaktionen hat die Transaktionsverwaltung sowieso in irgendeiner Hilfsdatenstruktur. Und diese Liste der aktiven Transaktionen schreibe ich mir bei dem Checkpoint mit in diesen Checkpoint-Datensatz. Ja, da steht also irgendeine Liste von Transaktionen und zu diesem Checkpoint-Zeitpunkt waren die alle aktiv, die sind also potenziell alles Verlierer. Ja, und Gewinner gibt es keine im Moment. Alles, was vorher abgeschlossen wurde, ist qua Checkpoint in der Datenbank und alles, was noch läuft und zwischen dem Checkpoint und dem Crash beendet wurde, das stelle ich dann fest. Wenn ich ab diesem letzten Checkpoint jetzt vorwärts lese und diese Log-Analyse nur noch in diesem kürzeren Intervall durchführe. Immer wenn ich einen Commit finde, dann nehme ich halt einen aus der Undo-Liste und fülle ihn in die Redo-Liste. Wenn ich einen Begin finde, dann erweitere ich eben entsprechend die Undo-Liste. Und wenn ich beim Ende angekommen bin, habe ich diese beiden Listen, so wie ich sie brauche, bestimmt. Jetzt kann ich rückwärts lesen und da kann ich nichts dran tun, so lange rückwärts, wie die älteste Verlierertransaktion war, so wie vorher. Dann kann ich wieder zum Checkpoint springen, nach vorne, falls ich weiter nach hinten gelaufen bin. Oder nach hinten, wenn die älteste Verlierertransaktion jünger war als dieser Checkpoint. Und ab dem Checkpoint und nur ab da führe ich jetzt die Vorwärts-Recovery durch. Wenn ich also beispielsweise bei diesem System, was alle 5 Wochen im Mittel mal abstürzt, jeden Tag oder jede Stunde oder jede Minute einen Checkpoint durchführe, dann muss ich halt nicht 5 Wochen Redo-Recovery machen, sondern nur einen Tag oder eine Stunde oder eine Minute. Entscheidender Vorteil. Natürlich zu einem gewissen Preis. Ich habe diesen Overhead, den Checkpoint zu schreiben und je nachdem, was ich genau bei diesem Checkpoint rausschreibe, gibt es dann unterschiedliche Kosten für das Schreiben dieses Checkpoints. Eine ganz einfache, die einfachste Lösung wäre beispielsweise, ich schreibe einen sogenannten transaktionskonsistenten Checkpoint. Das heißt, ich halte quasi den Betrieb der Datenbank einen Moment lang an. Ich lasse keine neuen Transaktionen rein. Ich warte, bis alle laufenden Transaktionen abgeschlossen sind. Dann habe ich quasi so ein Mini-Shutdown von einem System. Jetzt schreibe ich den Checkpoint, dann gibt es zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Verlierer, weil alle Transaktionen, die schon im System sind, sind abgeschlossen und alle, die schon rein wollten in der Zwischenzeit, sind noch nicht drin, weil ich sie warten lasse. Ja, in diesem Sinne transaktionskonsistent. Jetzt habe ich wirklich einen konsistenten Zustand der Datenbank. Oder ich schreibe den einfach zu irgendeinem Zeitpunkt, dann lebe ich aber damit, dass veränderte Seiten aus dem Puffer in die Datenbank geschrieben werden, auch von aktuell laufenden Transaktionen. Das heißt, das widerspricht so meiner Idee, die ich vielleicht hatte, die wir nicht verfolgt haben. Ich lasse gar keine Änderungen von laufenden Transaktionen zurück in die Datenbank einspielen. Dann habe ich ein gewisses Problem mit einfach so Checkpoint schreiben. Ja, dann gibt es Verfahren, die schreiben gar keinen Checkpoint global zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern die sagen, immer dann, wenn eine Transaktion zum Ende kommt, hatten wir ja am Dienstag gesagt, dann müssen auf jeden Fall die Redo-Datensätze auf die Log-Datei geschrieben werden, egal ob die Änderungen in die Datenbank kommen oder nicht. Und dann kann man einen sogenannten transaktionsorientierten Checkpoint schreiben, indem man dann sagt, naja, dann werden eben die geänderten Seiten dieser Transaktion doch in die Datenbank zurückgeschrieben. Ja, dann haben wir den Nachteil, über den wir am Dienstag gesprochen haben, IO-Peak mit Random IO, aber dafür habe ich dann eben wenigstens mit dieser Transaktion bei der Redo-Recovery kein Problem mehr. Also da gibt es diverseste Trade-offs und es gibt sehr ausgefeilte und noch viel raffiniertere Verfahren, als ich die jetzt so auf die Schnelle skizzieren kann. Aber das ist die Grundidee bei Checkpointing, bei Sicherungspunkten. Den Aufwand für die Redo-Recovery verringern. Und wie gesagt, kann man sich verschiedene Vorgehensweisen vorstellen. Das Bild kennen wir, das sind dieselben vier Transaktionen. Der Crash passiert zum selben Zeitpunkt. Jetzt haben wir nur zusätzlich hier einen Checkpoint geschrieben. Ja, und zwar so einen globalen, einfach alle Änderungen aus dem Puffer zurück in die Datenbank geschrieben. Wenn wir jetzt die Log-Analyse machen, dann lesen wir einfach nur in der Log-Datei rückwärts, wo ist der jüngste Checkpoint. Dann finden wir da diese Verliererliste, also die Liste der zurzeit aktiven Transaktionen. Das wäre in diesem Beispiel Transaktion 2 und 4. Jetzt lesen wir weiter vorwärts, finden hier eine neue potenzielle Verlierertransaktion 2, weil da ein Begin-of-Transaction-Datensatz steht. Finden hier einen End-of-Transaction-Datensatz für die Transaktion 2. Die wandert also aus der Verlierer in die Gewinner, aus der Undo in die Redo-Liste. Dann finden wir hier noch einen weiteren Begin-of-Transaction-Datensatz, neue potenzielle Verlierertransaktion 5. Wir lesen weiter, Transaktion 3 wird von der Verlierer in die Gewinnerliste transferiert und dann sehen wir, jetzt ist die Log-Datei zu Ende, also hier ist der Crash passiert. Dass ein Crash passiert ist, sehen wir dem Ende der Log-Datei auch an, weil auch dort eben ein entsprechender End-of-Session, wenn Sie so wollen, Log-Satz geschrieben würde, wenn das System regulär heruntergefahren würde. Ist es aber nicht, also steht dieser Satz nicht am Ende der Log-Datei und damit wissen wir, dass die letzte System-Session eben irgendwie nicht normal beendet wurde. So, und jetzt müssen wir natürlich wieder rückwärts die Undos durchführen für alle Verlierertransaktionen, egal wie lange in der Vergangenheit die älteste davon gestartet wurde. Dann können wir aber wieder zum Checkpoint springen und nur noch für die beiden hier das Redo einspielen, diese uralte Gewinnertransaktion, deren Redo-Aktionen wir vorher ohne Checkpoint auch durchgeführt haben, führen wir hier nicht mehr durch. Also in diesem Mini-Beispiel ist der Gewinn natürlich nicht signifikant, aber klar, wenn wir da realistische Größenordnungen haben, dann ist der Unterschied entscheidend. Und die Recovery-Phase würde mit diesem Checkpoint eben sehr viel schneller abgeschlossen werden können als ohne. Okay, so viel zur Crash-Recovery. Haben Sie dazu Fragen, Anmerkungen? Nee? Gut. Bleibt als letzter Fehlerfall, irgendwie sind Platteninhalte verloren gegangen. Wir nehmen jetzt der Einfachheit halber weiter an, es gibt nur Hauptspeicher und Festplatten. Ja, und Festplatten gehen halt ab und zu mal kaputt. Aus irgendwelchen Gründen, das hat der ein oder andere wahrscheinlich auch schon erfahren. Oder erlitten selbst und dann hoffentlich ein Backup gehabt. Und ein Datenbanksystem kann auch nichts Besseres machen, als hin und wieder Backups ziehen. Ja, also den kompletten Datenbankinhalt oder Teile davon eben irgendwo anders, irgendwo sicheres hinkopieren. In unserer Systematik, die wir hier annehmen mit dem Flüchtigen, dem Nichtflüchtigen und dem stabilen Speicher, würden wir eben sagen, die Datenbank steht in dem Nichtflüchtigen und das Backup-Medium ist, wie habe ich gerade gesagt, zuverlässiger, sicherer, also niemals stabiler Speicher. So. Sorry. Da geht also nichts verloren. Ja, wohl wissend, dass das praktisch nicht existiert, dann müssen wir da halt 2 oder 3 oder 100 Kopien und kreuz und quer auf dem Globus verteilt ablegen. Je nachdem, wie viel Aufwand wir treiben, können wir halt die immer noch verbliebene Restwahrscheinlichkeit, dass alle Backup-Kopien gleichzeitig verloren gehen, die können wir da beliebig klein machen, dann werden sie nie auf Null drücken können. Ja, so ist es halt. Aber das ist die Idee, die dahinter steht. So, wenn jetzt aus dem nichtflüchtigen Speicher die Datenbank oder Teile davon verloren gegangen sind, wegen irgendwelcher Fehler, was müssen wir dann machen? Naja, das, was wir alle machen, wir nehmen unser Backup, was wir ja haben, und spielen das wieder ein. Ja, also wir ersetzen die Datenbank oder die betroffenen Teile der Datenbank durch die Backup-Kopie. Aber die ist natürlich nicht up-to-date, die ist irgendwie veraltet, je nachdem, wie oft wir Backups ziehen. Kann die mehr oder weniger alt sein. Aber wir haben ja schon alleine wegen der Crash-Recovery unsere Log-Datei, die beliebig groß werden kann, haben wir ja gesagt. Die wir nicht beliebig lange bei der Crash-Recovery bearbeiten müssen, wenn wir Checkpoints ziehen, aber wir haben sie zumindest. Ja, Vorstellung hier, gedanklich, die Log-Datei fängt bei Adam und Eva an. Also seitdem das Datenbanksystem das erste Mal gestartet wurde, haben wir immer noch die Log-Datei mit allen Änderungen. Ja, praktisch wird man die natürlich zyklisch ersetzen, aber die alten Kopien eben als Teil des Backups mit aufheben. Also konzeptionell besteht die Log-Datei bis in die ferne Vergangenheit zurück. Mindestens bis über das letzte Backup hinweg zurück. Sodass wir also, wenn wir die Backup-Kopie wieder restauriert haben, jetzt hergehen können und jetzt nur die Vorwärts-Recovery ab dem Backup-Zeitpunkt durchführen. Ja, wir lesen ab diesem Zeitpunkt die Log-Datei, finden die ganzen, analysieren die, identifizieren damit die Redo-Liste, wissen also, welche Transaktionen erfolgreich beendet wurden seit diesem Backup und deren Änderungen müssen jetzt wieder eingespielt werden. Wenn wir das gemacht haben, ist die Datenbank wieder up-to-date. Ganz einfach. Ja, gut. Ganz einfach, wenn wir da bei dieser Media Recovery, wenn die natürlich zusammen mit einem Crash vorgefallen ist, dann können wir das gleich in einem erledigen und die Redo Recovery hier auch mit berücksichtigen. Das steht hier nicht auf der Folie, könnte man aber machen. Hier auf der Folie steht nur da ganz unten, dass man jetzt die Transaktionen aus der Restart-Liste wieder neu startet. Undo müssen wir nicht durchführen, wenn wir annehmen, das Backup wurde in so einem transaktionskonsistenten Zustand gezogen. Also wir fahren die Datenbank runter, machen eine Backup-Kopie, fahren die Datenbank wieder hoch. Ja, dann ist diese Backup-Kopie natürlich konsistent und zu diesem Zeitpunkt waren keine Transaktionen aktiv. Das ist aber schon das erste Problem, wenn wir so eine 7x24 Datenbank haben, die können wir nicht mal schnell runterfahren, um eine Backup-Kopie zu ziehen. Das dauert ja dann Stunden. Das können wir nicht. Dann haben wir wieder unsere Verfügbarkeit in den Keller getrieben. Also müssen wir irgendwie während des laufenden Betriebs auch Backups ziehen können. Auch das ist kein Datenbanksystem-spezifisches Problem. Das kennt jedes Betriebssystem, jedes Mailsystem auch. Von unserem Mailsystem werden auch Backups gemacht von den ganzen Mail-Foldern und den ein- und ausgehenden Mails und so weiter. Aber deswegen wird nicht jede Nacht irgendwie 2 Stunden das Mailsystem angehalten, damit wir ein ordentliches Backup ziehen können, sondern das muss irgendwie im laufenden Betrieb gehen. Das ist durchaus nicht trivial. Und je nachdem, was man da konkret für Systeme und für Randbedingungen zu beachten hat, ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, so ein Online-Backup durchzuführen, was in irgendeinem Sinne zuverlässig sein muss. Es nützt mir ja nichts, wenn ich so ein Backup habe, was irgendeinen Kraut- und Rübenzustand hat, den ich nicht genau kenne. Und dann habe ich ein Problem mit meiner Datenbank oder mit meinen Files, was auch immer. spiele dieses Backup wieder ein, aber das ist völlig inkonsistent. Ja, das darf natürlich nicht sein. Das kann möglicherweise in Teilen inkonsistent sein. Dann muss ich aber wieder wie hier, wo wir die ganze Zeit drüber reden, sicher sein können, wie kann ich diesen inkonsistenten Zustand wieder reparieren oder wo genau ist er inkonsistent. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz an der Stelle. Würde jetzt aber im Zuge dieser Vorlesung viel zu weit führen, wenn wir uns jetzt mit Online-Backup auch noch beschäftigen würden. Ich gebe nur diesen Hinweis darauf, dass es durchaus ein Problem, was nicht trivial zu lösen ist, Backup im laufenden Änderungsbetrieb durchzuführen. Naja, also wenn wir zu diesem Zeitpunkt ein Backup hatten und jetzt den einfachen Fall annehmen, zufällig haben wir so einen Zeitpunkt erwischt, wo keine Transaktionen aktiv waren oder wir haben eben doch mal schnell runtergefahren, Backup gezogen und dann wieder weiterlaufen lassen, naja, dann spielen wir halt diese Backup-Kopie ein und alle Gewinner werden wiederholt und die Verlierer sind automatisch weg, weil die waren ja zu diesem Zeitpunkt garantiert nicht aktiv. Okay, das ist der Punkt mit dem Online-Backup, habe ich schon erwähnt. Und damit sind wir auch mit diesem Recovery-Teil durch. Also zumindest in dem Detaillierungsgrad, wie wir ihn hier besprechen wollen. Insgesamt ist das Concurrency Control und Recovery sehr umfangreicher, sehr, sehr spannender Bereich, wo es sehr viele, teilweise auch sehr unterschiedliche Ansätze, Algorithmen, Datenstrukturen gibt, wie man sowas wirklich effizient unter all diesen Rahmenbedingungen machen kann. Mit verschiedenen Effizienzmaßen, also bei der Concurrency Control etwa, möglichst wenig Behinderungen zwischen parallel laufenden Transaktionen zu erzeugen, möglichst wenig Overhead im Normalbetrieb zu erzeugen und bei der Recovery dann beides. Ja, im Normalbetrieb möglichst wenig Overhead, aber trotzdem schnelle Restart-Zeiten, was sich natürlich teilweise widerspricht und so weiter. Ich selbst mache ab und zu hier, nicht ganz regelmäßig, so Pi mal Daumen alle 2 Jahre, eine Vorlesung, die sich nur um transaktionsorientierte Verarbeitung kümmert, wo wir das in sehr viel größerem Detail anschauen. Vielleicht kommt die dann auch das nächste Mal, während Sie noch da sind und wenn es Sie interessiert, dann können Sie die ja belegen. Ganz kurzes Zwischenfazit für diesen Abschnitt diesen Teil über Transaktionsverwaltung. Ich habe es schon gesagt, manche betrachten die transaktionsorientierte Verarbeitung als den Hauptbeitrag dieses Bereichs Datenbanksysteme zum Fortschritt in der Informatik überhaupt. Ich würde da mindestens die Modellierung und deklarative Sprachen auch noch dazu zählen, aber egal, so oder so, es ist auf jeden Fall ein wesentlicher Beitrag. Vor allem ist es einer, dessen Wirkungskreis nicht auf den Bereich Datenbanksysteme eingeschränkt ist. Auch das habe ich schon verschiedentlich gesagt, ganz viele Systeme sind heute mehr oder weniger transaktionsorientiert. Also Sie werden heute kaum mehr ein modernes, zumindest Dateisystem finden, das ganz ohne Recovery-Mechanismen arbeitet. Ja, früher war das gang und gäbe. Wir haben halt die Festplatte, wir schreiben auf die Festplatte und wenn irgendwas passiert, naja, dann haben wir halt irgendeinen undefinierten Zustand auf der Festplatte. Heute haben wir alle sogenannte Journaling File Systems, haben Sie wahrscheinlich alle schon gehört, den Begriff. Journaling heißt Recovery, Protokollierung, Dateisysteme mit Logging, sodass, wenn mitten während einem Schreibzugriff auf die Festplatte irgendwie der Strom ausfällt oder der Bus ein Problem hat, diese Protokolldatei da ist und man wenigstens den Diskblock wieder in einen konsistenten, zumindest Block-Schreibzugriffskonsistenten Zustand versetzen kann und nicht die Hälfte vom Block ist bereits neu geschrieben worden und die andere Hälfte noch nicht und die ganzen blockinternen Datenstrukturen sind potenziell inkonsistent. Oder Warteschlangenverwaltung zum Beispiel bei Betriebsmitteln im Betriebssystem, Drucker und so weiter oder auch E-Mail-Systeme arbeiten alle mehr oder weniger mit Concurrency-Control-Mechanismen, können einfache Sperrmechanismen sein, können auch komplexere sein und Mailsysteme, Warteschlangen auch mit Recovery-Mitteln, damit keine Einträge in die Warteschlange verloren gehen, auch wenn viele Prozesse gleichzeitig darauf zugreifen und so weiter. Außerdem ist es deswegen spannend, dieses Gebiet, weil es auf die Performance eines Systems enormen Einfluss hat, ob wir hier diese oder jene Version irgendeiner Concurrency-Control-Strategie oder irgendeines Checkpointing-Verfahrens beispielsweise verwenden. Wie schnell so ein Datenbanksystem ist, hängt zum ganz entscheidenden Teil von der konkreten Implementierung, nicht nur der Wahl der Algorithmen, sondern auch von der konkreten Implementierung von solchen Algorithmen ab und hat enormen Einfluss. Weil auch nicht zuletzt diese Recovery- und Concurrency-Control-Komponenten häufig in der gesamten Systemarchitektur über mehrere Module, Systemkomponenten verstreut sind und es da diverse Wechselwirkungen gibt, die man, wenn man einfach nur an die Funktionalität des Systems jenseits der Transaktionsverwaltung denkt, oftmals in der Vergangenheit zumindest gar nicht mit berücksichtigt hat und dann hinterher im Mehrbenutzerbetrieb leidvoll über mehrere Systemupdates hinweg erstmal feststellen musste, upsa, das System, was eigentlich so wahnsinnig schnell laufen sollte, das läuft zwar wahnsinnig schnell, wenn einer oder zwei alleine auf dem System sind, aber wenn da viele drauf sind, dann geht es extrem schnell in die Knie. Okay, also in diesem Sinne wichtiger Themenbereich. Hier ist das so ein kleines bisschen, so eine Architekturskizze haben wir schon mal gesehen. Da sind irgendwie sozusagen Datenabstraktionsebenen von der SQL-Tabellensicht bis runter auf Diskblöcke dargestellt. Und die Diskblöcke werden so in mehreren Abstraktionsschichten irgendwie dann zu Tupeln von Relationen abstrahiert mit entsprechenden Operationen und so. Und worauf ich hinaus will, ist einfach nur, selbst in diesem grob schematischen und nicht wirklich zutreffenden Architekturskizze sehen wir schon, dass sowohl die Concurrency Control wie auch die Recovery-Komponente nicht irgendwie auf einer Ebene typischerweise angesiedelt sind, sondern sich über mehrere Ebenen verteilen, weil zum Beispiel der Recovery Manager dem Puffer Manager sagen will, jetzt schreib endlich mal einen Checkpoint, weil vielleicht die normalen Primärdaten, die hier Files heißen, stellvertretend und irgendwelche Hilfsdatenstrukturen, Indexe, Suchbäume oder so, vielleicht bezüglich Recovery und oder Concurrency Control anders behandelt werden. Auf den Primärdaten werden Blöcke gesperrt, auf den Indexdatenstrukturen werden vielleicht Blätter von so einem Baum oder Einträge in irgendeiner Hash-Tabelle gesperrt und nicht ganze Diskblöcke, naja, und so weiter. Deswegen werden diese Komponenten typischerweise nicht irgendwie so schön sauber in so eine idealisiert zumindest Schichtenarchitektur eingebunden sein, sondern da irgendwie quer zu liegen. Und das heißt natürlich auch schon, die haben Einfluss auf viele solche Systemebenen und das ist deswegen nicht so ganz einfach, diese Einflüsse irgendwie im Vorhinein oder auch nur im Nachhinein zu erkennen, zu bedenken und Tuning zu betreiben. Okay, damit sind wir mit diesem Transaktionsteil auch durch und es bleibt einfach nur noch so ein kleiner Ausblick-Abschnitt. Ich habe vorhin Ihnen dieses PDF zu diesem fünften Teil und auch das vollständige Inhaltsverzeichnis und auch alles in einer großen PDF-Datei, je nachdem, wenn Sie die nicht annotiert haben, dann können Sie ja fortan diese eine große Datei verwenden. Da haben Sie dann auch alle Verweise zwischendrin aktiv und können die klicken und so weiter. Wie auch immer, steht Ihnen jetzt jedenfalls alles zur Verfügung. Wir können das nicht mehr alles besprechen, wir haben jetzt noch einen kleinen Moment Zeit. Können noch ein bisschen drauf eingehen. Ein paar Dinge sind hier angerissen, zum Teil Transaktionsverwaltung, da gehe ich jetzt gar nicht weiter, auch nächste Woche nicht mehr weiter drauf ein. Die Auswahl der Themengebiete, die hier nochmal ein bisschen in diesem Ausblick angesprochen sind, orientieren sich vor allem auch daran, was gibt es denn bei uns an zusätzlichen, weiteren, vertiefenden Lehrveranstaltungen. Es gibt zum Beispiel regelmäßig jedes Jahr eine Veranstaltung Die nennt sich meistens Datenbanksysteme, Architektur und Implementierung oder manchmal auch andersrum, Implementierung und Architektur, egal. Da ist vor allem von diesen beiden Themenblöcken hier die Rede, nämlich wie werden denn die Daten in einem Datenbanksystem intern tatsächlich verwaltet? Also an der Schnittstelle reden wir über Relationen oder Tabellen und Tupel und SQL, aber das ist ja nicht die Ausführungsebene. Ja, das sind nicht die konkreten Datenstrukturen. Da machen wir sozusagen die Box auf und schauen in das Datenbanksystem rein. Wie sind die Datenstrukturen und wie wird darauf gearbeitet? Also die, wenn Sie so wollen, die ersten beiden Blöcke, das sind zwar unterschiedliche Themenbereiche, aber die stecken in dieser Architektur- und Implementierungsvorlesung drin. Ebenfalls, zumindest in der Vergangenheit regelmäßig, im Moment nicht mehr ganz so regelmäßig, haben wir so eine Data Warehousing and OLAP Veranstaltung. Wir sind über dieses Kapitel im Wesentlichen drüber gesprungen. Das habe ich Ihnen verteilt, aber ich habe es nicht besprochen. So OLAP-Funktionen von SQL, ganz wenig davon haben wir mal kurz angeschaut. Ist ebenfalls ein großer Themenbereich, der jenseits von traditionellen Datenbanksystemanwendungen liegt. Auch das gibt es hin und wieder als Vertiefungsvorlesung. Die Transaktionsverarbeitungsvorlesung habe ich eben schon angesprochen, gibt es grob alle 2 Jahre ungefähr. Und dann gibt es zusätzlich, das macht vor allem Michael Großniklaus, das hier oben macht auch meistens Michael Großniklaus, das hat zuletzt ein Lehrbeauftragter gemacht, das habe ich in der letzten Zeit selber gemacht. Hier unten gibt es unterschiedliche Aktivitäten, Streaming Data, worum geht es da? Die Vorstellung an der Stelle ist nicht, es gibt eine Festplatte, da sind die Daten drauf gespeichert und es gibt ein Datenbanksystem, über das kann ich mit SQL oder wie auch immer auf diese großen, irgendwo permanent gespeicherten Daten zugreifen und damit arbeiten, sondern da ist die Vorstellung, Daten kommen und gehen, die fließen über so eine Leitung, denken Sie an Twitter oder irgend sowas. Ja, die Daten kommen, die sind gar nicht irgendwo gespeichert und während die kommen sozusagen über die Netzwerkleitung, dann kann ich mir die anschauen, kann irgendwas damit machen und dann sind sie auch wieder weg. Ich speichere die nicht oder ich muss die zumindest nicht speichern. Vielleicht kann ich sie auch nicht speichern, weil es einfach zu viel ist. Vielleicht will ich sie nicht speichern, weil es nicht interessant ist. Da gibt es ganz viele Anwendungen, also sowas wie Twitter Stream ist das eine oder irgendwelche Sensordaten, angefangen von Smart Cities, irgendwelche Verkehrserfassungsdaten oder Satelliten, die irgendwelche Dinge beobachten, irgendwelche Arten von Sensordaten, die halt permanent gemessen werden, irgendwo verarbeitet und typischerweise zumindest werden die Daten gar nicht aufbewahrt, sondern nur irgendwelche Analyseergebnisse davon. Also ein großer Bereich. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, wie arbeite ich darauf? Es gibt so Ansätze, wo man SQL-artig eben nicht auf gespeicherten Tabellen, sondern auf so einem Data Stream arbeiten kann. Und es gibt natürlich auch viele weitere Ansätze, wie man das machen kann. Und für uns ist natürlich auch spannend, wie kann ich das kombinieren? Also große Datenmengen sind irgendwo gespeichert, andere entstehen so on the fly und jetzt will ich da mit den beiden gemeinsam zum Beispiel arbeiten. Zweiter größerer Bereich, in dem wir selber auch in der Forschung sehr aktiv waren bis vor ein paar Jahren, XML-Datenbanksysteme, wo also nicht Relationen, Tabellen in dieser Form Daten gespeichert sind, sondern in irgendeinem anderen, zum Beispiel XML-Format. Also XML, so ähnlich wie HTML, nur ein bisschen mächtiger, also irgendwie hierarchisch strukturierte Daten. Daten sind nicht einfache Zeilen von Tabellen mit lauter atomaren Datenwerten, sondern sind komplexe Baumstrukturen. Und auf denen soll jetzt irgendwie gearbeitet werden. Oder noch ein bisschen allgemeiner Graph-Datenbanken. Graph-Datenbanken, das geht dann schon so ein bisschen in diese Richtung NoSQL. NoSQL steht dann auch irgendwann auf den Folien, gibt es viele Interpretationen, was das heißen kann. No more SQL, never ever, das sagen Sie vielleicht am Ende der Vorlesung. Oder Leute sagen, SQL ist einfach Käse, wir brauchen heute was viel Besseres, was ganz anderes. Wenn man dann guckt, was da kommt, dann ist es meistens gar nicht so ganz anders. Oder manche sagen, NoSQL heißt not only SQL, wir brauchen mehr als nur SQL. Naja, und viele Interpretationen mehr. Da kann man jetzt unter XML und NoSQL sozusagen alles subsumieren, was über relationale Datenbanken hinausgeht. Graph-Datenbanken, Streaming-Datenbanken kann man auch mit drunter fassen, XML, JSON, you name it, irgendwelche anderen Datenstrukturen und viele Exemplare davon und dann mit einer Funktionalität, die zumindest zum Teil so ähnlich wie SQL ist. Das sind alles so Bereiche, mit denen man sich beschäftigen kann. In diesem Bereich XML haben Doktoranden bei uns in der Arbeitsgruppe vor Jahren Ideen und Systeme entwickelt. Da gibt es so ein System, BaseX, die haben auch dann eine Firma gegründet. Drei der Absolventen von hier, die hier in Konstanz sitzt, die heißt BaseX, die Firma. Das ist so ein XML-basiertes Datenbanksystem. Okay. Also das ist sozusagen der Hintergrund dessen, was sich hinter diesen Abschnitten verbirgt. Manches davon kann ich Ihnen jetzt heute und nächste Woche am Dienstag noch zeigen. Vor allem aus dem allerersten Bereich. Wie werden Daten in einer von mir aus rein relationalen Datenbank denn wirklich gespeichert und wie arbeite ich darauf? Einfach um Ihnen jetzt wenigstens am Ende auch so ein bisschen Gefühl dazu zu vermitteln, wenn ich da oben SQL reinstecke, was passiert dann eigentlich wirklich da unten drin? Und der Rest ist mehr so Ausblickcharakter oder Appetizer für weitere vertiefende Veranstaltungen. Okay, also wie stellen wir uns vor, dass die Daten gespeichert sind in einer Datenbank? Natürlich in so einer Speicherhierarchie. Ja, und diese Hierarchie hat mehrere Stufen. Das kommt gar nicht drauf an, so ganz genau, was das für Stufen sind. Das ändert sich ja auch mit der Technologie. Beispielsweise fehlen hier SSDs zwischen Hauptspeicher und Magnetspeicher. Das ist aber egal. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit vom Hauptspeicher, Puffer etwa und Festplatten gesprochen. Das ist das, was da gemeint ist. Ja, und dann dieser stabile Speicher für die Logdatei und so, traditionell irgendwie Bandroboter oder irgendwas anderes. Ja, auch solche Offline- oder Nearline-Medien. Manche sprechen auch von Tertiärspeicher, Sekundärspeicher und Primärspeicher. Primärspeicher ist dann vor allem der Hauptspeicher, aber auch irgendwie Caches bis hin zu den Registern in der CPU. Also da bewegen wir uns dann in der Rechnerarchitektur. Das soll uns gar nicht im Detail interessieren. Für uns als Datenbanker traditionell unterscheiden wir mindestens Hauptspeicher und Platte. Ja, und traditionell, wenn wir uns Gedanken machen, was kann ich tun, um ein Datenbanksystem zu beschleunigen, dann hat es neben diesen ganzen Transaktionsüberlegungen, die ich ja eben gerade da nochmal ins Zentrum gerückt habe, ist für uns vor allem wichtig, wir wollen dafür sorgen, dass möglichst viel an SQL oder was immer oben reinkommt ins System, höchstens bis hier zum Hauptspeicher nach unten durchgereicht werden muss, die Datenzugriffe, und möglichst wenig wirklich auf die Platte zugegriffen werden muss. Also wir stellen uns Datenbankserver mit großem Hauptspeicher vor und am besten holt er am Anfang einmal tief Luft, saugt die ganze Datenbank in den Hauptspeicher und fortan gibt es keinen Disk.io mehr. Ja, das ist dann aber keine große Datenbank, egal wie groß der Hauptspeicher ist. Selbst wenn wir heute, keine Ahnung, so einen dicken Server mit 128 Terabyte Hauptspeicher haben, das ist dann jenseits unserer Handys und Laptops, aber ist durchaus realistisch heute. Dann reden wir halt über Petabyte große Datenbanken, ja, und dann passen die immer noch nicht in den großen Hauptspeicher rein. Ja, viele Leute sagen, das, was man früher, und früher heißt dann vielleicht vor 10 oder mehr Jahren, als große Datenbank bezeichnet hat, das ist ja überhaupt nicht mehr groß, das passt ja alles in den Hauptspeicher heute. Ja, stimmt, aber es gibt halt auch wesentlich größere Datenbanken. Und für uns ist deswegen immer noch sozusagen beim Performance-Tuning und bei der Überlegung, wie bilde ich jetzt wirklich SQL-Tabellen auf konkrete Datenstrukturen ab, dann ist das immer noch sozusagen das Leitmotiv. Ja, wie bilde ich die Datenstrukturen, Tabellen oder was immer auf Diskblöcke ab? Mit dem Ziel, dass ich, wenn ich anfange, irgendwelche SQL-Statements auszuführen, möglichst wenig Diskblöcke von der Festplatte in den Hauptspeicher laden muss. Wenn sie erstmal im Hauptspeicher sind, dann kostet mich das quasi nichts mehr, der Zugriff. Ja, weil die SQL-Operationen, wenn die Daten alle im Hauptspeicher sind, dann vergleichsweise einfache Operationen sind. Deswegen ist das immer noch sozusagen die Hauptschnittstelle, über die man sich zumindest bei der Architektur und Implementierung von Datenbanksystemen so im traditionellen Lehrbuchsinne Gedanken macht. Naja, und Festplatten kennen Sie alle, die sind irgendwie so organisiert, da sind mehrere Platten übereinander fest miteinander verbunden, montiert und die drehen sich mit, keine Ahnung, 5.000, 7.000, 15.000 Umdrehungen pro Minute, also schnell. Und anders als bei einem Plattenspieler sind diese Platten, gibt es halt mehrere übereinander und es gibt einen Plattenspielerarm, der eine Oberfläche zu einer Zeit abtasten kann, sondern es gibt für jede Oberfläche unten und oben an so einer Platte halt einen Schreiblesekopf, der hin und her bewegt werden kann. Und die sind auch alle fest miteinander verbunden. Das heißt, wenn der oberste Kopf auf diese äußerste Spur positioniert werden muss, dann sind alle Köpfe auf der äußersten Spur. Aber erzähle ich Ihnen hoffentlich nichts komplett Neues. Und wenn ich jetzt, und das sind auch, ist auch kein, keine Spirale wie bei einer Schallplatte, sondern es ist wie bei einer CD, das ist ja sowas, sind es halt konzentrische Ringe, diese Spuren, die da drauf aufgebracht sind. So, dieses Ding dreht sich irre schnell und wenn ich jetzt einen Block lesen will, ein Block ist dann irgendwie ziemlich klein im Verhältnis zu der Platte, ein Block ist jetzt so eine kleine Einheit auf irgendeiner Spur, in irgendeinem Zylinder, als Zylinder bezeichnet man die geometrisch übereinander angeordneten Spuren auf den jeweiligen Plattenoberflächen, dann muss jetzt Folgendes passieren. Ich muss halt diesen Blockzugriff irgendwie übersetzen in eine Spurnummer, in eine Oberflächennummer und dann muss dieser Arm, der bewegt werden kann, der rein und raus gefahren wird, der muss dann halt auf die richtige Spur positioniert werden. Das ist die Arm-Positionierungszeit. Dann bleibt dieser Arm da stehen und ich muss warten, bis der entsprechende Block unter diesem Arm vorbeifliegt. Ja, wird ja kontaktlos ausgelesen. Wenn es einen Kontakt gibt, dann ist das der ominöse Headcrash, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Dann warte ich also, wenn sich die Platte so rumdreht, bis dieser Block jetzt endlich hier unten drunter vorbeifliegt oder vorbeigedreht wird. Das ist die Rotationswartezeit. Und dann wird dieser Block gelesen. Also einfach mit wird die Magnetisierung von diesen Bits da ausgelesen und dann halt übermittelt von der Festplatte, von dem Plattencontroller typischerweise an den Diskpuffer, der noch in der Festplatte sitzt und am Ende landet es irgendwann im Hauptspeicher. Okay. Und diese ganze Logik, wenn ich dem I/O-System sage, gib mir den Block Nummer so und so viel von der Platte XY, bis der dann im Hauptspeicher liegt, das dauert so Größenordnung ungefähr 10 Millisekunden. Ja, bei einer schnellen Platte geht es auch ein bisschen schneller, vielleicht dauert es nur 5 Millisekunden. Hängt natürlich auch davon ab, wie weit muss der Arm positioniert werden. Das ist Mechanik, das geht also relativ langsam. Ja, der Arm muss beschleunigt werden und an der richtigen Stelle wieder abgebremst und so weiter. Da muss ich warten, bis dieser Block da vorbeifliegt. Das ist auch Mechanik, weil sich das Ding ja dreht. Das dreht sich zwar mit konstanter Geschwindigkeit, aber und auch bei 10.000 Umdrehungen pro Minute dauert es halt trotzdem eine Weile. Und dann schließlich wird es übertragen. Das geht dann im Vergleich zu den anderen beiden Komponenten vergleichsweise schnell. Was jedenfalls dazu führt, dass Disk-IOs im Vergleich zu Zugriff auf Daten, die bereits im Hauptspeicher liegen, um einige Größenordnungen länger dauert. Also das brauchen wir jetzt. Hier ist nochmal die gesamte Zugriffszeit aufgelistet, wie die sich zusammensetzt. Die gesamte Zugriffszeit setzt sich aus diesen drei Teilen zusammen. Armpositionierungszeit, Umdrehungswartezeit, Übertragungszeit. Ja, und die werden immer kleiner von vorne nach hinten, dauert aber, ja, hier steht 5 Millisekunden, also irgendwas in der Größenordnung, 5 oder 10, spielt ja gar keine Rolle bei 3 Gigahertz im Vergleich zu 0,3 Nanosekunden, 7 oder wie viel das sind, Größenordnungen. Also dauert einfach ewig. Ja, und deswegen muss ich versuchen, möglichst wenige von diesen Disk-IOs durchführen zu müssen, wenn ich irgendein SQL-Statement ausführe. Was kann ich da tun? Naja, das ist alles andere als trivial, weil ich ja oben an der Schnittstelle Tabellen mit Zeilen von irgendwelchen atomaren Werten habe und so Diskblöcke. Also traditionell waren die irgendwie weniger Kilobyte groß oder sogar noch kleiner. Heute sind sie meistens ein bisschen größer, also irgendwas zwischen 2 und 64 Kilobyte oder sowas sind die typischen Blockgrößen, die da zwischen Festplatte und Hauptspeicher transferiert werden. Die sind jedenfalls größer als typischerweise die Repräsentation einer solchen Zeile, einer SQL-Tabelle. Also werden mehrere Zeilen auf einen Diskblock gepackt. Ja, ich packe die natürlich möglichst dicht, damit, wenn ich schon mal so lange warten muss, auf so ein I.O. ich möglichst viel nützliche Daten im Hauptspeicher habe. Was nützliche Daten sind, hängt natürlich davon ab, was das SQL-Statement da oben tun will. Also wird sich unter anderem die Frage stellen, wie soll ich denn meine relationalen Daten aus Tabellen und Zeilen und Attributwerten in Diskblöcke abbilden. Diese Fragestellung, wie bilde ich diese logischen auf diese internen Datenstrukturen, die nennt man auch physischen Datenbankentwurf. Ja, wir haben ja Datenbankentwurf besprochen, mit ER oder ohne, jedenfalls am Ende mit Normalformen in Relationenstrukturen und dann waren wir fertig, dann war unser Datenbankentwurf fertig. Aber aus Performance-Überlegungen fängt dann die Arbeit erst an. Da muss ich erst mal wissen, welche Tabellen habe ich denn? Und ich muss auch noch wissen, was machen denn die Transaktionen auf diesen Tabellen? Also wie oft wird da ein großes Select from where durchgeführt? Wie oft wird wo was eingefügt, was gelöscht, was geändert, damit ich dann sozusagen die Datenstrukturen geeignet festlegen kann? Hier ist eine Seite zu SSDs, brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das heißt, die Frage, über die ich gerade angefangen habe zu sprechen, ist die: So sieht mein logisches Datenbankschema aus, also ein Haufen solcher Tabellen mit irgendwelchen primitiven Werten da drinnen. Und da unten habe ich diese Diskblöcke und jetzt muss ich irgendwie eine geeignete Abbildung finden. So ein Bild haben wir auf irgendeiner der vorherigen Folien, lange ist es her, schon mal gesehen. Das war die Mini-Welt und der logische Datenbankentwurf mit Normalformen und mit oder ohne ER, der dann am Ende solche Tabellen ausspuckt. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, die Daten, die in diesen Tabellen drinstecken, wie packe ich die jetzt auf mehrere Festplatten und auf die ganzen Diskblöcke in diesen Festplatten? Und das ist dieser da oben stets physische Datenbankentwurf. Da spielen jetzt weniger Integritätsbedingungen und Gegebenheiten der realen Welt eine Rolle, sondern da spielt jetzt eine Rolle, was machen eigentlich meine Transaktionsprogramme, wie oft, in welchen Häufigkeiten, mit welchen Performance-Anforderungen auf diesen logischen Datenstrukturen und wie kann ich die internen so organisieren, dass diese Last, diese Transaktionslast, Transaction Load steht hier irgendwo in der Mitte, möglichst effizient abgearbeitet werden kann. Was die meisten Systeme, wenn wir nichts anderes tun, für eine Abbildung wählen, ist hier oben so grob zumindest dargestellt. Also wir können uns vorstellen, jede SQL-Tabelle ist sowas wie eine Datei oder ein Datensatztyp intern. Jedes Tupel einer Relation wird ein Datensatz in einer solchen Datei und jedes Attribut ist ein Feld in diesem Datensatz. Also mehr oder weniger eine 1:1 Abbildung. Das macht heute fast jedes Datenbanksystem so. Ja, wenn Sie ein Create-Table machen mit irgendwelchen 30 Attributen von irgendeiner Tabelle, dann gibt das halt eine Datei, das muss jetzt nicht Datei im Betriebssystem-Sinne sein, kann auch einfach eine Menge von Diskblöcken auf irgendeiner Disk sein, aber in diesem Sinne eben eine Datei mit Datensätzen, die diese 30 Felder enthalten, wobei jedes Feld eben einem Attribut von dieser SQL-Tabelle entspricht, plus, das ist das, was hier unten steht, irgendwelche sogenannten Indexstrukturen, um die Suchzugriffe zu beschleunigen. Indexstrukturen, Hashtabellen, Suchbäume, sowas. Schauen wir uns heute nicht mehr, aber am Dienstag ein bisschen an in diese Richtung, was wir uns da vorzustellen haben. Prinzipiell ist alles Mögliche vorstellbar, wie diese Abbildung aussehen kann. Also es muss nicht sein, dass eine Tabelle eine Datei und eine Zeile einer Tabelle ein Datensatz wird. Wir könnten das auch aufteilen in mehrere Datensätze. Ist immer dann sinnvoll, wenn Beispiel die Employee-Tabelle mit den Angestellten, wenn da eben nicht nur Name, Telefonnummer, Geburtsdatum und solche Daten drinstehen und Gehalt, sondern auch der Lebenslauf, den Sie bei der Bewerbung eingerichtet haben und Ihr Foto für die Website und was weiß ich was noch alles. Ja, also insbesondere auch solche Multimedia-Datentypen. Dann kann man die auch alle in solche Felder von SQL-Tabellen packen. SQL bietet auch die passenden Datentypen dazu. Das ist nicht das Problem, aber es wäre aus Performance-Gründen wahrscheinlich nicht besonders geschickt, wenn ein solcher dann eben doch ziemlich lange angestellten Datensatz wirklich ein Datensatz auf einem Diskblock würde in der konkreten Umsetzung im System. Weil auf das Foto und auf den Lebenslauf ja meistens gar nicht zugegriffen wird, sondern nur auf die anderen alphanumerischen Datenelemente. Ja, und dann ist natürlich ungeschickt, wenn ich einen Diskblock von der Platte lese und da sind ein Haufen Fotos oder ein paar Fotos und ein paar Lebensläufe drauf und wenige alphanumerische Daten von 3, 4, 10, 20 Angestellten. Ja, viel besser wäre es, ich hätte eine Datei, wo nur die alphanumerischen Daten drinstehen und wenn ich so einen Diskblock lese, dann habe ich die alphanumerischen Daten von 200, 500.000 Angestellten auf einen Schlag gelesen mit einem Disk-IO. Ja, wenn ich diese Daten, die alphanumerischen von vielen Angestellten brauche in meiner konkreten Anwendung, die gerade auf der Datenbank arbeitet, dann wird die sehr viel schneller laufen, als wenn ich den ganzen anderen Kram auch mitlesen muss. Man spricht dann von sogenannter, muss ich mal aufpassen, vertikaler Partitionierung. Ne? Das wäre eine Tabelle vertikal, also entlang der Attributgrenzen, in mehrere Teile zerlegen und die separat voneinander speichern. Ja, oder ich kann die Tabelle auch horizontal teilen und sagen, bei der Bank alle Konstanzer Kunden der Deutschen Bank, die sind irgendwie in einer Tabelle intern oder in einem Datenbereich gespeichert und alle Stuttgarter Kunden der Deutschen Bank sind irgendwo anders gespeichert. Ja, und diese Platte liegt vielleicht in Konstanz und die in Stuttgart, weil da die meisten Zugriffe stattfinden und so weiter. Also ich kann partitionieren, ja, also Tupel oder Tabellen von der logischen Ebene intern in mehrere Teile zerlegen. Oder ich kann auch das Gegenteil machen und sagen, wenn ich den Join zwischen der Angestellten- und der Abteilungstabelle dauernd berechne in meinen SQL-Zugriffen, dann ist es ja vielleicht geschickt, intern auf so einem Diskblock immer den einen Abteilungsdatensatz und dann alle dazugehörigen angestellten Datensätze zu speichern. Wenn ich so einen Diskblock gelesen habe, dann habe ich nicht nur die Abteilungs-, sondern auch die angestellten Daten bereits fertig vorkonfektioniert, sozusagen in einem Diskblock. Dann würde ich also irgendwie zueinander in Beziehung stehende Tupel kopieren, auch wenn sie zu verschiedenen Tabellen gehören. Und. Also da kann man sich verschiedene Dinge vorstellen. Kann man in der Literatur und würden wir in so einer Vorlesung auch untersuchen, sich alles vorstellen. In konkreten Systemen wird sowas in der Regel mit einigen Ausnahmen nicht wirklich unterstützt, sondern da ist es eher tendenziell zumindest so eine fast 1:1 Abbildung. Dann kommen eben noch solche Indexstrukturen hinzu. Mit denen beschäftigen wir uns dann nächstes Mal, dann hören wir jetzt auf für heute. Am Dienstag gehen wir also noch ein kleines bisschen auf diese internen Datenstrukturen ein und am Donnerstag machen wir dann nochmal eine große Fragerunde. Manuel Hotz wird mitkommen. Da können Sie uns nochmal löchern mit irgendwelchen Sachen, die wir nochmal erklären sollen oder wo wir nochmal irgendwie drauf eingehen können. Für heute vielen Dank. Sehen wir uns am Dienstag wieder.